Invisible, die geistliche Dimension. Heute schließen wir diese Serie ab und ich weiß nicht, wie viel du schon von dieser Serie gesehen hast, wie viel du schon mitbekommen hast, aber ich lade dich ein, wenn du es noch nicht gesehen hast, das nachzuschauen auf YouTube oder Podcast und dich einzuladen, weil ich davon überzeugt bin, es ist eine essentielle Serie, wenn wir standhaft sein wollen als Christen und nicht nur in unserem Leben dahin plempern, sondern auch etwas bewirken. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal dabei, kein Problem, du wirst mir folgen können, da bin ich überzeugt, weil die Gnade Gottes mit mir ist und auch dich zu Hause begrüße ich ganz herzlich. Und wir wollen kurz zurückschauen, was haben wir alles angeschaut in dieser Serie. Und wir haben am Anfang angefangen mit der Geschichte von Elia, wo wir uns angeschaut haben, dass geistliche Kräfte bei uns wirken. Und jeder von uns kennt es, ob du im Glauben unterwegs bist oder nicht, das spielt gar nicht so eine Rolle. Aber du kennst die unsichtbare Welt, wo plötzlich zum Beispiel Angst über dich kommt. Auf einmal ist Angst da und du denkst, wo kommt das her? Oder Isolation, du dich plötzlich isoliert fühlst, Resignation oder auch Leere. Und dann kommt zum Beispiel Manipulation dazu, dass du plötzlich merkst, du wirst manipuliert, du bist nicht mehr frei, deine Meinung zu äußern. Oder Kontrolle kommt hinein, Passivität, du sagst irgendwann nichts mehr zu gewissen Themen und sagst, das geht mich nichts an, obwohl du eigentlich weißt, eigentlich hatte ich eine andere Meinung. Ehebruch und sexuelle Unmoral oder Krankheiten, die plötzlich in deinem Leben sind. Haben wir an den ersten zwei Sonntagen zusammen angeschaut. Letzte Woche ging es um das Thema, gibt es Dämonen? Ging es um die geistige Welt, um die Macht der Dämonen? Ich weiß nicht, wie vertraut du bist mit diesem Thema, aber ich finde, Benny Regertz hat das letzten Sonntag wunderbar eingeläutet in einer Einfachheit und in einer Klarheit, weil es einfach wieder bewundernswert war. Wir haben da auch diesen Baum hat er hervorgenommen, dass Lügen die Wurzel sind und wenn du schlechte Wurzeln hast bei einem Baum, da musst du von Botanik nicht viel Ahnung haben und wissen, das kommt nicht gut. Spätestens beim nächsten Sturm. Also es können Lügen in deinem Leben sein, da kommt ein Verhaltensmuster in dein Leben hinein, wo du Angst hast, jemandem zu begegnen, in Situationen hineinkommst, wo du plötzlich merkst, da bin ich nicht mehr wohl und daraus können Früchte in deinem Leben entstehen, die nicht gut sind, psychische Probleme, Krankheit oder auch Mühsal. Und heute wollen wir hineingehen in das Thema, wie kann ich meine geistlichen Waffen richtig nutzen? Ich habe dir drei Fragen mitgebracht, die wir zusammen anschauen wollen. Ist erstmal, warum ist der Teufel unser Feind? Gute Frage, weiß nicht, ob du dir das schon mal gefragt hast. Warum kann er manche bezwingen und andere nicht? Spannende Frage. Oder wie schütze ich mich und meine Familie? Das sind drei Punkte, wo wir heute hindurchgehen wollen und uns anschauen, damit wir ready sind in den nächsten Stürmen in unserem Leben, die kommen. Aber mir ist wichtig, wenn wir so eine Serie machen, allgemein in der Kirche geht es nie darum, dass du perfekt wirst. Wir Christen sollten es aushalten mit unserer Unvollkommenheit. Und wenn ich heute davon spreche, spreche ich nicht, dass du eine To-Do-Liste hast. Und auch wenn du mitschreibst, schreib dir nicht To-Do-Listen mit, wo du sagst, ah, das sollte ich auch noch. Und der Pastor hat gesagt, ich singe jetzt das Liedlein nicht, aber das bekannte Lied mit dem Bibellesen, sondern es geht um Freiheit. Und wir hatten heute Morgen den Eindruck, Freiheit kommt durch Leichtigkeit. Wenn wir verstehen, dass wir loslassen können, weil wir einen Gott an unserer Seite haben, dann kommt Leichtigkeit in unser Leben. Und Jesus selber sagt das in Matthäus 11, 28. Er sagt, komm zu mir, ich will dir Frieden schenken, ich will dir Ruhe schenken und dann will ich dich lernen. Und so schnell sind wir drin, ah, ich muss noch das Richtige machen, jetzt muss ich noch ein bisschen bügeln. Und dann kommt es dann. Und ich möchte ganz bewusst heute Morgen ein Gebet sprechen, dass wir nicht aus dieser Ruhe herauskommen. Es geht nicht um deine To-Dos heute Morgen. Es geht nicht um was du machst und was du nicht machst. Logisch, irgendwann schon ist es entscheidend. Du kannst nicht den ganzen Tag Donuts essen und dann erstaunt sein, warum du immer zunimmst. Also ist ja logisch. In diesem Fall sagen wir, ja, ist ja klar. Und im Christlichen sind wir so schnell in einem Stress. Und Jesus, ich danke dir, dass heute Morgen Leichtigkeit da ist, dass wir Dinge loslassen können. Heiliger Geist, überführt uns, wo wir verkrampft sind in irgendwelchen Lebensthemen, wo wir selber beginnen zu manipulieren. Und ich bin den Geist der Religiosität, der genau das bewirkt, dass wir den Eindruck haben oder dass diese geistliche Macht auf uns wirkt, dass wir auf einmal den Eindruck haben, jetzt muss ich es richtig machen und ich habe es falsch gemacht und darum ist ja jetzt logisch, dass ich mich schlecht fühle. Und ich binde diesen Geist vor Angst, diesen Geist vor Religiosität und ich spreche Freiheit hinein. Du Geist Gottes, du bist Freiheit. An dich können wir uns bedingungslos anhängen und wir werden nicht in Gefangenschaft geraten, sondern in totaler Freiheit. Und das spreche ich aus über diesen Morgen und auch über diese Serie im Namen Jesus. Amen. Amen. Gut, lass uns hineingehen in den ersten Punkt. Warum ist der Teufel unser Feind? Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast mit Jesus nicht viel am Hut oder du bist eingeladen worden oder schaust online zu und es ist mal so eine gute Frage, warum ist der Teufel eigentlich unser Feind, oder? Es ist ja einfach, einfach einen Sündenbock zu haben, alles was misslingt, kannst du dem Teufel abschieben. Aber wenn wir uns heute mal biblisch anschauen, warum ist der Teufel unser Feind? Erstens, er ist der Vater der Lügen. An alle Eltern und alle anderen, liebst du es, wenn du angelogen wirst? Von deinem Chef zum Beispiel. Magst du das? Also wenn ich merke oder tendenziell das Gefühl habe, ich werde angelogen, dann denke ich, das ist keine coole Situation. Von meinen Kindern, Umfeld. Aber die Bibel spricht davon, dass der Teufel der Vater der Lügen ist. Und prinzipiell mit Menschen, die per se nur lügen, möchte ich nicht viel zu tun haben, geschweige denn mit dem Vater der Lügen. Aber die Bibel spricht davon, dass der Teufel der Vater der Lügen ist. Das ist so ein Job-Description, was dem Teufel zugeschrieben wird in der Bibel. Das zweite ist der Ankläger. Die Bibel spricht davon, dass der Teufel unser Ankläger ist. Ich weiß nicht, wer gerne auf der Anklagebank sitzt. Das ist jetzt nicht mein Happy Place. Ich sitze lieber auf dem Balkon als auf der Anklagebank. Aber der Teufel ist der Ankläger. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben. Leise Stimmen. Leise Stimmen. Und ich merke in meinem Leben, dass oft die Stimme der Anklage mit meinem Verstand kooperiert und es dann richtig destruktiv wird. Weißt du, es hat noch so einen gewissen Ansatz von Wahrheit. Kennst du das? So, du hast es wirklich falsch gemacht. Es war wirklich nicht okay. Ich kann dir eines mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Gott wird dich nie anklagen. Nie. 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 Sein Sohn ist am Kreuz gestorben für jede Anklage in deinem und meinem Leben. Also Anklage kommt nie von Gott. Es gibt Erziehung, das ist eine andere Geschichte. Aber Erziehung ist immer liebevoll, stimmt's? Im Moment nicht so schön, aber es ist immer liebevoll und auf die lange Bank, lange Frist gesehen, hat es immer positive Auswirkungen. Aber Anklage kommt nie von Gott. Wenn du unter Anklage leidest, unter Stimmen, die immer sagen, das reicht nicht, du bist nicht gut genug, du machst zu wenig, das kannst du spülen. Vergiss das, das ist nie etwas, was Gott dir sagt. Es ist ein Job-Description des Teufels, er ist der Ankläger. Ein weiteres ist ein Durcheinanderbringer. Die Bibel spricht davon, der Teufel ist ein Durcheinanderbringer. Wenn ich an einem Ort bin, wo ein Riesenghetto ist und alles durcheinander, optisch, das mag ich gar nicht. Die Leute meistens wissen das, ich bin manchmal ein bisschen der Madenbeißer und sage, lass uns wieder mal aufräumen und räume auch viele Dinge. Zu Hause sieht es vielleicht anders aus, da könnt ihr dann meine Frau fragen. Aber ich mag es nicht. Und wenn es geistlich dann so ist, dann wird es ja richtig dämlich. Also wenn du geistlich gesehen einfach ein Durcheinander hast und ein Gestor im Oberstübli und nicht mehr weißt, was ist jetzt richtig und was falsch und was gut und was kommt von Gott und was nicht, dann wird es richtig mühsam. Aber es ist sein Job Description. Der Teufel steht jeden Morgen auf und sagt, heute mache ich mal das richtiges Gestor. Das ist eine seiner Aufgaben. Und du merkst, das ist nichts, was du sagen kannst, ja, der Teufel hätte ich noch gerne an meiner Seite, das ist irgendwie noch ein cooler Dude so. Also der bringt keine keine positiven Eigenschaften mit. Ist noch krass, oder? Er hat Eva durcheinander gebracht, dass sie nicht mehr wusste, also was ist jetzt genau und welche Frucht darf ich jetzt essen und nicht und was hat Gott gesagt? Und vielleicht kennst du es auch aus deinem Leben. Ein weiterer Punkt ist, er ist der Zerstörer. Der Zerstörer. Ist der im Sandkasten, der die Sandburg, der andere Kinder gebaut hat, zertritt. Bildlich gesprochen. Er ist der Zerstörer. Johannes 10 steht, er kommt zum Stehlen, zum Rauben und zum Zerstören. Ich möchte keinen solchen Dude in meinem Leben haben, der zerstört und der kaputt macht. Also der Teufel hat Eigenschaften, die glaube ich niemand, ich glaube, da sind wir uns einig, wir uns möchten in unserem Leben. Der zweite Punkt ist, warum kann er manche bezwingen und andere nicht? Spannende Frage. Hast du dich das auch schon gefragt? Vielleicht sogar ein wenig unter dem Geräusch der Anklage. Warum jetzt wieder ich? Warum ich? Warum hat es bei mir wieder eingeschlagen? Und ich möchte dir etwas sagen. Und wenn du das heute mitnimmst, dann hast du einen sehr wichtigen Punkt mitgenommen. Wenn du dein Leben Jesus übergibst, und wenn du sagst, vielleicht bist du heute hier und du hast das Gebet noch nie gesprochen, dass du sagst, Jesus, hier bin ich. Du bist mein Retter und Erlöser. Und von was rettet er? Nicht von Umständen, sondern von einem inneren Zerstörtsein. Die Bibel spricht davon, dass wir ein steinernes Herz haben und Gott will dir ein fleischliches Herz geben. Und Jesus kommt, um zu retten, nicht die Umstände und einfach alles zu verändern und plötzlich sind alle Umstände in deinem Leben gut. Das wäre völlig absurd, das als Christen zu sagen, dass dein Leben 180 Grad einfach alles besser ist. Nein, er kommt dich, um zu retten in Umständen hin und verändert etwas in deinem Leben. Auf einmal hast du einen übernatürlichen Frieden. Du kannst mit Leuten sprechen, die ihr Leben gerade frisch übergeben haben an Jesus. Die sagen, ich habe einen Frieden, der war vorher nie da. Ein Friede und eine Freude. Und das ist das, was verändert, das etwas von innen. Das nicht, weil dann dein ganzes Umfeld auf einmal dir jeden Tag aus Zuguss bringt und alles happy clappy ist. Sondern es ist eine innere Freude, im Geistlichen wird etwas verändert. Darum spricht die Bibel auch im 2. Korinther 5, 17 davon, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und ab dem Moment bist du heilig gesprochen. Du bist heilig. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, bist du heilig. Wenn Jesus dich anschaut, sagt, wow, was für ein Meisterwerk. Total heilig. Aber der Punkt ist, dass wir oft vergessen, dass es jetzt in einen Prozess der Heiligung hineingeht. Also wenn du dein Leben Jesus übergibst, bist du heilig gesprochen. Aber dann beginnt ein Weg der Heiligung, wo wir uns verändern dürfen, weil deine Seele und deine Empfindungen, die sind nicht vom Tag, wo du dein Leben Jesus übergibst, einfach verändert und komplett anders. Also was du vorher mochtest, das machst du dann immer noch. Es kann sein, dass es ein wenig abgenommen hat, aber in der Tendenz ist es immer noch so. Nicht alle Süchte sind weg, wenn du dein Leben Jesus übergibst. Es mag sein, dass es im Geistlichen mal richtig gerade bumm macht und einige Dinge abgefallen sind, Halleluja. Aber oft ist es ein Weg der Heiligung und der Veränderung. Und nicht damit wir bei Gott mehr angenommen sind, sondern dass wir immer mehr in dieses Bild hineintreten, was Gott für uns bereit hat. Weil die Bibel spricht davon, dass wir immer mehr in Freiheit eintreten. Umso mehr, dass wir nach dem Wort Gottes leben, umso mehr Freiheit ist in unserem Leben. Gibt es jemand, der sagt, ich hätte gern mehr Freiheit? Schön. Das ist für euch. Und wir sind dran, in unserer Kirche zu implementieren, diese Jüngerschaftstrack, wie wir es auch nennen, als einen Weg der Heiligung zu entwickeln, wo wir wachsen können darin. Das ist jetzt nicht einfach ein Kurs, den du einmal absolvierst und dann sagst, check, check, check und dann ist gut, sondern es ist ein Prozess und es ist eine Veränderung im Lebensstil. Darum machen wir Explore in diesem Jahr, jeden ersten Sonntag. Das ist so der erste Schritt von der Heiligung, wo du sagen kannst, hey, ich will Jesus immer ähnlicher werden, ich will mich mal befassen mit diesem Thema? Was sagt denn die Bibel? Und dann kommt der Get Free Kurs, wo es darum geht, Dinge loszulassen, was so gut passt zu dieser Serie. Und dann kommt noch ein dritter, wo wir auch in den nächsten Jahren implementieren werden. Das ist ein Impact, wo du wirklich so immer mehr zugerüstet werden kannst. Und der Punkt ist, dass wenn wir so einen Lifestyle entwickeln und das immer mehr anfangen, so zu leben, wie die Bibel spricht, dann bauen wir unser Haus auf Felsen. Dann bauen wir unser Haus, unser Lebenshaus, bauen wir auf Felsen. Und wir haben einige Zimmermänner in unserer Kirche, die kannst du fragen, ob es jetzt Sinn macht, auf Stein zu bauen, auf Felsen oder doch lieber auf Sand. Und Jesus sagt in Matthäus 7, 24 heißt es folgende: Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Felsen baut. Ist das nicht wunderschön? Predigt ist was, was du hörst. Wenn es beim Hören bleibt, dann hast du dein Haus nicht auf Felsen gebaut, sondern hast du es nur gehört. Die Bibel spricht davon, dass wir unser Haus auf Felsen bauen, indem wir hören und danach handeln. Also das Haus Gottes, dein Lebenshaus, wenn du es auf Felsen bauen willst, dann musst du es hören. Da bemühen wir uns sehr drum als Kirche, dass du das hörst. Machen wir akustisch viel, dass es dir angenehm ist, dass auch online, dass du online dabei sein kannst und dass du die richtigen Predigtserien hörst, aber dann beginnt das Handeln. Dann ist es an dir zu handeln und das zu vollstrecken, was die Bibel sagt. Lass uns mal kurz darüber sprechen, warum bauen wir lieber auf Sand? Ich in meinem Leben merke, ich bin noch gerne im Sandkasten. Nicht so mit den Kindern, aber mit meinem Lebenshaus. Da baue ich schon noch gerne auf Sand, immer mal wieder. Warum eigentlich? Ich finde, es ist gemütlicher. Sand ist gemütlicher. Ich war mal auf einer dreitägigen Biketour und da kamen wir am Schluss am Meer an und da war Steilstrand. Und wir hatten jetzt nicht ein Hotel gebucht, wir waren noch so ein bisschen jung und Adventure und hatten das Gefühl, das muss ich erlebt haben. Und dann haben wir am Strand geschlafen, an einem Steinstrand. Ihr versteht mich schon. Und das war jetzt nicht die Nacht meiner Nächte. Das war jetzt nicht mein Highlight. Ich hätte mir eher einen Strand mit Sand gewünscht als mit Steinen. Es wäre bequemer gewesen und der Sand, es wäre noch cool gewesen. Der Burner war dann noch, es hat noch begonnen zu regnen. Ich habe mich dann unter ein Pedalo verkrochen. Es wurde nicht viel besser. Aber es war nicht wirklich gemütlich. Also auf Felsen bauen in unserem Leben, in Lebenssituationen, ist nicht so gemütlich. Es ist gemütlicher. Auf Sand bauen ist auch populärer. Die Mehrheit der Menschen baut auf Sand. Es ist populärer. Vielleicht deine Arbeitskollegen. Und so schnell sind wir da drin, dass wir sagen, ja komm, wir machen es wie die. Das machen ja alle so. Aber wir sollten nicht ein Leben leben, dass wir sagen, das machen ja alle so. Sondern wir sollten ein Leben leben, wo die Bibel davon spricht und sagt, so. Und das Dritte ist, Sand ist veränderbar. Ah, wunderbar, oder? Da kannst du hinlegen und so, und dann kannst du noch ein wenig eine Grube graben für diese Körperteile, die ein wenig mehr Platz brauchen, und kannst du am Strand wunderbar liegen und es fühlt sich an, als wäre es perfekt. Sand ist veränderbar und das passt sich dir an, ist doch etwas Wunderschönes. Dass es sich dir anpasst und nicht du ihm und irgendwie. Aber die Bibel spricht davon, wir sollen auf Stein bauen. Wir sollen auf Felsen bauen. Weil uns ist allen bewusst, es geht gut auf Sand bauen, bis der erste Sturm kommt. Und ich glaube, wir hierin, wir leben schon genug lange, dass wir wissen, keiner von uns kommt ohne einen Sturm durchs Leben. Also der Sturm kommt sowieso. Für alle, die noch nie einen Sturm erlebt haben, sorry, für sich jetzt eine Vorstellung gerade zerstört haben. Aber wir müssen lernen, auf Felsen zu bauen. Wie wird es auch noch möglich, dass wir weniger schnell überwindbar sind? Die Bibel spricht davon, in Epheser 6, 17 spricht sie davon, nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Die Bibel spricht davon, dass das Wort Gottes wie ein Schwert ist. Und die Bibel verwendet Bildersprache, damit es für dich und für mich einfacher ist. Jetzt leben wir in einer Zeit, da haben wir, ich weiß nicht, ob jetzt jeder gerade ein Schwert zu Hause hast, also ich meine so eines, und du täglich mit dem hin und her pendelst, Interlaken, Bern so, und immer dein Schwert dabei, weil du weißt, ja, das vielleicht, wenn die Bibel für die Schweizer geschrieben wäre, würde ich reden, das Wort Gottes ist wie ein Schweizer Taschenmesser, oder? Stets dabei, für eine Flasche Wein aufzumachen. Aber die Bibel sagt, es ist das Schwert. Die Bibel ist das Schwert. Und am Anfang von dieser Bibelstelle im Epheser 6 steht, dass wir in einem geistlichen Kampf drin sind. Wo es ja um diese Serie auch darum geht. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Da herrscht ein geistlicher Kampf. Konflikte, Herausforderungen, Beziehungsknatsch, Streit mit deinem Nachbarn resultiert aus einer geistlichen Ebene. Das ist nicht einfach, dein Nachbar ist dumm. Das ist vielleicht noch klein wenig ein Komponente, aber per se steckt dahinter eine geistliche Macht, wo er zur Verfügung steht und wo auch wir zur Verfügung stehen. Wir haben es vorhin gesehen im Baum. Stolz ist so oft, ich weiß, wie es richtig ist. Ich weiß, wie man es machen muss. Ich weiß, wie sich mein Nachbar verhalten sollte. Das ist übrigens etwas Wunderschönes, das wird den Kindern schon mit der Muttermilch eingeflößt. Die wissen immer, wie es richtig ist. Besonders bei ihren Geschwistern. Und dieser Kampf können wir eliminieren und gewinnen, wenn wir das Wort Gottes zur Hand nehmen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, das Wort Gottes. Das Schöne ist, die Bibel legt sich selber aus. Und es steht nämlich noch im Hebräer 4, 12, ist auch noch von diesem Schwert die Rede. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also dieses Schwert, das Wort Gottes, es ist lebendig. Es ist lebendig. Jetzt keine Angst, es wird nicht anfangen, zu Hause rumzulaufen, ist nicht das gemeint. Aber wenn wir das Wort Gottes lesen, dann kann es sein, dass du überführt wirst beim Lesen. Wenn du die Bibel liest, liest die Bibel dich und es ist wie ein Spiegel, wo du hineinschauen kannst und merkst, da gibt es Dinge in meinem Leben, die sind nicht so von dem, was die Bibel spricht. Und du sagst, noch nie erlebt. Lies Korinther 12, 13. Liebe. Liebe ist nicht reizbar. Und wenn du dann nicht überführt wirst im nächsten Krach, wo du hast, dann lass uns beten. Genau. Aber das Wort Gottes ist lebendig und es überführt dich und es macht etwas mit dir. Das Zweite ist, es heißt, es zertrennt Seele und Geist. Also wenn du das Wort Gottes liest, zertrennt es Seele und Geist. Was ist deine Seele? Deine Seele sind deine Prägungen, deine Wünsche, deine Traditionen, deine Erfahrungen, deine Entscheidungen. Das ist deine Seele. Und die Bibel, wenn wir sie lesen, offenbart es zwischen Geist und Seele. Und ich sage nicht, die Seele ist einfach schlecht. Aber nach meinem Verständnis, nach meinem biblischen Verständnis, ist die Seele noch nicht errettet. Mein Geist ist errettet, das ist komplett neu. Die Bibel spricht davon, dass ich ein Geist bin mit Jesus, sagt die Bibel. Aber meine Seele, die braucht Erneuerung. Das ist genau der Prozess für mich dieser Heiligung. Ich habe immer noch die gleichen Wünsche wie vorher. Ich habe immer noch die gleichen Sehnsüchte. Das ändert sich nicht per se, weil du Christ wirst und dann keine Lust mehr nach Pornografie, keine Lust mehr nach anderen Süchten, nach anderen Herausforderungen, sondern es bleibt und wir dürfen trainieren. Und wenn wir die Bibel lesen, dann trennt es. Und es wird offenbart, was göttlich ist, was im Geist ist und was von unserer Seele ist und was keine guten Entscheidungen sind. Und wir alle haben solche Reflexe. Du hast natürliche Reflexe. Vielleicht dir nicht so bewusst, aber wenn jemand zum Beispiel dich kritisiert, dann hast du automatisch einen Reflex. Der ist da. Ich entdecke bei mir immer wieder so einen spannenden Reflex, der jetzt nicht weiter tragisch ist für mein Leben und jetzt auch nicht ein Problem darstellt und ich nicht gerade get free machen müsste. Aber es ist so ein simpler Reflex, wo mir offenbart, wie viele Dinge automatisiert sind. Wenn ich manchmal Kaffee mache, dann mache ich meinen Milchschäumer bereit und ich weiß, ich will ihn aber noch nicht starten, weil sonst ist er zu früh fertig und dann wird er ja so klumpig. Kennt das jemand? Cappuccino-Trinker unter uns? Und dann hast du so einen Klumpen und wenn du dann den in den Kaffee leerst, machst du so, pff, das will ich nicht. Und dann denke ich, also ich leere jetzt die Milch rein, aber ich starte noch nicht. Und das nächste Mal, wenn ich hinschaue, ist er schon gestartet. Das ist so ein natürlicher Reflex. Und obwohl ich 2 Sekunden vorher daran gedacht habe, dass ich nicht starte, ist er schon gestartet. Und das ist so ein natürlicher Effekt und du denkst, ja, das ist ja nicht so tragisch. Nein, ist es nicht, aber es offenbart mir, wie viele Reflexe ich habe in meinem Leben, wo ich mit meinem Verstand zwar sagen kann, das mache ich jetzt noch nicht. Und wie viele Reflexe haben wir, die uns unbewusst sind? Und es steht auch, beidseitig geschliffenes Schwert steht ja auch im Hebräer 4,12 und in Offenbarung 1,16 lesen wir, und aus seinem Mund, da ist Jesus gemeint, kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Benny hat das letzte Woche erwähnt, das Wort ist das Schwert. Jesus ist das Wort und das Wort wandt von aller Zeit an. Und es ist das zweischneidige Schwert. Also es trennt, es bringt Ordnung hinein. Und wenn wir in diesem geistlichen Kampf drin sind, wenn der Teufel dich entmachten will, wenn der Teufel dich besiegen will, muss er dich als erstes entwaffnen. Er muss dir als erstes das Schwert nehmen. Und ich weiß nicht, wie deine Beziehung ist zum Wort Gottes. Altes, verstaubtes Buch. Ich gehe am Sonntag in die Kirche, dann habe ich ein wenig Wort Gottes und das muss dann reichen. Oder was ist deine Strategie, um dein Schwert, um dein persönliches Schwert zu ergreifen? Ich möchte dir einfach eines sagen, der Teufel wird immer versuchen, dein Schwert zu minimieren und zu eliminieren. Und manchmal haben wir das Gedankengut, dass ja, das Alte Testament, das ist ja nicht mehr so wichtig. Jesus kam ja und dann haben wir das Neue und wir sind jetzt im Richtigen drin und das Neue ist vor allem wichtig. Aber 2/3 des Wort Gottes ist das Alte Testament. Und die erste Bibel hatte übrigens nur das Alte Testament. Und da ging die Post noch richtig ab. Die haben Zeichen und Wunder erlebt. Da träume ich davon, wenn du Apostelgeschichte liest. Und die hatten nicht noch alle anderen Briefe. Die hatten den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament. Und wir gehen manchmal leichtfertig damit um. Und der Teufel wird versuchen, dein Schwert immer kleiner zu machen. Zum Beispiel auch durch Predigten. Wir hatten vor kurzem diese Serie gesunde Theologie, wo es darum geht, hey, welche Predigten hören wir an? Welches Fundament haben wir? Was ist unser Bibelverständnis? Ich lade dich herzlich dazu ein, diese Serie auch zu schauen. Aber ich möchte dir kurz 3 kleine Tipps geben, wie du eine Predigt, die du hörst, vielleicht auf YouTube, sonst irgendwo, wie du die gut analysieren kannst und dir anhand von 3 Fragen dich fragen, ob es etwas ist, was dir gut tut. Und ob es dein Schwert vergrößert oder minimiert. Das erste ist, wenn du diese Predigt gehört hast, ist dein Gottesbild größer oder kleiner? Nach einer Predigt, die du gehört hast, ist dein Gottesbild größer oder kleiner? Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, ist, habe ich mehr Glauben an die Bibel oder weniger? Habe ich mehr Hoffnung in die Bibel? Glaube ich mehr, dass das Wort Gottes, das Schwert, dass es schärfer geworden ist? Habe ich mehr Glauben an dieses Wort? Und die dritte Frage ist, am Ende dieser Predigt steht Jesus im Zentrum deines Lebens oder du selber? Und ich glaube, es gibt so viele Predigten, dass es am Schluss darum geht, dass du dich gut fühlst, dass es schon gut ist, wie du bist. Und ja, das mit diesem Gott und so, und das muss man in den Kontext stellen. Aber wenn wir uns solche Predigten orientieren und uns das zu Herzen nehmen, dann werden wir am Schluss ein Schwert haben, das so groß ist wie ein Zahnstocher. Und wie du dann diesen geistlichen Kampf kämpfen willst, das ist dann für mich eine Frage. Wenn du dich dann mit so einem Zahnstöcherli deinen Feinden stellst, ist eine Herausforderung. Mein dritter Punkt ist, wie kann ich jetzt mich und meine Familie schützen, dass dies nicht passiert, dass ich nicht an diesem Punkt lande, wo ich am Schluss mit einem Zahnstöcherchen auf dem Feld herumspringe und sage, Das Wort Gottes im Psalm 119, 105 steht, dein Wort ist wie eine Leuchte für meine Füße und ein Licht auf meinem Wege. Das Wort Gottes ist wie ein Licht für dich und für mich. Und das heißt im Psalm 119, 110, die Bösen haben mir eine Falle gestellt, doch ich lasse mich nicht von deinen Geboten abbringen. Ich habe dir ein Licht mitgebracht. Ist noch hell. So, ein bisschen weniger, nicht viel. Also die Bibel spricht davon, dass es wie ein Licht ist für uns. Das Wort Gottes ist ein Licht in unserem Leben. Es zeigt uns den Weg. Es offenbart uns, wo wir durchgehen können, wo wir durchlaufen können. Es ist ein Licht. Wir brauchen Licht in unserem Leben. Und Licht schützt vor Verletzungen. Hast du das gewusst? Jetzt kommt wieder diese Zeit, wo du schauen musst, dass dein Velolicht geladen ist und am Velo ist. Das schützt vor Verletzungen. Wir haben mal einen Häusertausch gemacht im Sommer. Und dann waren wir bei Freunden im Haus und sie bei uns. Also wir haben nicht das ganze Haus getauscht, sondern wir sind umgezogen. Es war ein wenig einfacher. Und die hatten ein Himmelbett, so ein Bett mit riesen Pfosten. Und dann war noch so ein Kippfenster und wir haben am Abend gewitzelt und haben gesagt, musst du schauen, wenn du die Nacht auf musst, dass du nicht ins Fenster oder ins Bett hineinläufst. Und meine Frau ist dann in der Nacht aufgegangen, weil unsere Kinder geweint haben und ist voll mit dem Kopf in diesen Pfosten gelaufen. Aber Radibutz. So richtig, bam. Weil wir haben immer die Herausforderung bei uns, wenn du in der Nacht Licht machst, ist alles gedimmt, oder? Aber dann, wirklich so. Und dann machen wir lieber nicht Licht, aber dann ist genau diese Gefahr. Also Licht schützt vor Verletzungen. Du kannst wieder Licht machen. Also Licht schützt vor Verletzungen. Es schützt vor Verletzungen. Und das Bett kann per se nichts dafür. Es war nicht dem Bett seine Schuld. Du kannst dann fluchen und ausrufen über das Bett und warum es jetzt da ist. Wenn es nicht da wäre, dann wärst du wieder am Steilstrand, was nicht viel besser wäre. Also Licht schützt. Und die Bibel spricht davon, dass das Wort Gottes uns führt und leitet. Und Licht vertreibt alle Dunkelheit. Du darfst gerne mal zu Hause ein Experiment machen. Du machst total schwarz, sodass es ganz finster ist. Und dann suchst du dir eine Lichtquelle und dann lässt du die an und dann zählst du, wie lange es geht, bis das Licht weg ist. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Licht und Dunkelheit nicht zusammen streiten werden, wie lange es jetzt geht, bis Dunkelheit weg ist und Licht da. Es braucht BAM. Also Licht macht BAM. Und die Dunkelheit ist weg. Die Dunkelheit hat keine Chance. Das Reich Gottes ist das Reich vom Licht. Das ist etwas, was wir unseren Kindern im Moment gerade beibringen. Das kann ich euch sehr empfehlen, als Eltern darüber zu sprechen, dass wir im Licht leben wollen und dass Gottes Reich ein Reich des Lichts ist. Und vielleicht bist du heute Morgen da oder du schaust online zu und du kämpfst mit Dunkelheit in deinem Leben. Vielleicht mit Bildern in deinem Kopf, vielleicht destruktive Bilder, vielleicht Herausforderungen, vielleicht Depression, sonstige Nöte. Ich empfehle dir, nimm das Wort Gottes und lies die Bibel. Lies die Bibel. Ich habe Geschichten gehört, wo Leute ihre Dunkelheit in ihrem Innern vertrieben haben, weil sie jeden Tag die Bibel gelesen haben. Und nicht aus Gesetzlichkeit, aber es ist Licht. Und wir sollten nicht auf der anderen Seite vom Pferd hinunterfallen und sagen, ja, die Bibel muss ich gar nicht mehr lesen. Es ist das Licht, sagt die Bibel. Und es wird finstere Gedanken werden überführt und werden vernichtet in deinem Leben. Und mir kam dieses Bild, ich habe dir ein Bild mitgebracht, mit dem, wie man früher Foto entwickelt hat. Wer kennt das noch? Okay, ihr seid alt. Ja, ist so, aber ich kenne es auch noch, genau. Ich habe es sogar mal gemacht. Da hast du eine Dunkelkammer und da hast du so einen Fotofilm und dann hast du das Schritt für Schritt hast du das entwickelt, bis am Schluss ein wunderschönes Bild herauskam. Wehe! Wehe! Du hast Licht in diese Kammer hineingelassen, das Bild war zerstört. Nimm dieses Bild mit für dein Leben. Wenn du mit Bildern, wenn du mit Herausforderungen kämpfst in deinem Leben, lass Licht hinein. Es wird dein Bild zerstören. Weil das Licht, das Wort Gottes ist Licht. Und es wird destruktive Bilder kaputt machen, so wie es früher war, wenn man Bilder entwickeln wollte. Ein weiterer Punkt ist das Schild. Die Bibel spricht davon, Epheser 6, 16 steht, setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeilen des Satans abzuwehren. Da ist er wieder, dieser Kampf. Der Teufel schießt permanent auf dich, auf mich. Und wir sollen das Schild des Glaubens nehmen. Wir sollen es ergreifen. Die Bibel spricht davon, wir sollen es ergreifen. Es ist was, das wir ergreifen, das Schild des Glaubens, um diese Pfeile abzuwehren. Wie kannst du dieses Schild des Glaubens ergreifen? Ganz praktisch. Das klingt mega romantisch, oder? Ich habe nur eines da, es kann jetzt nicht jeder eins holen. Muss auch nicht so aussehen, es ist eine Bildsprache, die dir helfen soll. Aber wenn wir das Schild des Glaubens vergrößern wollen, dann kann Worship helfen. Wir machen Worship nicht, weil wir zu viele Mitarbeiter haben und nicht wissen, was wir mit denen machen, die gerne singen, sondern Worship vergrößert dein Schild des Glaubens. Sei pünktlich da am Sonntag, sing mit, es wird dein Schild vergrößern des Glaubens. Ich weiß nicht, was du glaubst, wie groß dein Schild des Glaubens sein muss. Ob du sagst, ja, so ist es langt. Wir brauchen ein großes Schild des Glaubens. Worship kann helfen, dass wir uns demütigen und sagen, ich bete dich an, Gott. Ich sage meine Seele und meinem Körper, wer du bist. Ich rufe mir Erinnerung. Und du kannst Lieder singen, Agogo, von hier bis und zurück. Es ist eine Herzensfrage. Du kannst nicht von außen beurteilen und sagen, ah ja, der ist jetzt, hat es richtig gemacht. Es geht nicht um das. Aber so schnell singen wir Lieder, ah ja, das kenne ich schon. Oder, oh, Englisch, das ist nicht so meine Sprache. Es geht um die Worte. Du musst die englischen Wörter per se nicht mitsingen. Du kannst nur den Text lesen. Und dann sagen, das spreche ich jetzt aus im Glauben, damit mein Schild des Glaubens größer wird. Etwas, wie wir unser Schild des Glaubens auch vergrößern können, ist Praise Reports. Erzählt einander von dem, was Gott tut in unserer Mitte. Erzählt davon. Und wo passiert das? Es passiert in unseren Small Groups, in unseren Ministry Groups, dass wir Teil einer Gruppe sind, wo wir einander erzählen können, Gott hat dieses getan in meinem Leben, er hat das bewirkt in meinem Leben, damit unser Schild des Glaubens größer wird. Der Teufel wird schon heute Nachmittag wieder an deinem Schild herumbasteln wollen und sagen, ja, das ist am Morgen ein bisschen berisselt, die Celebration kam. Hey, lass uns das Schild nicht rauben. Lass uns Menschen sein, die im Licht leben und die unser Schild groß sein lassen. Lass uns einander ermutigen und sagen, Gott hat das bewirkt in unserer Mitte. Er hat das bewirkt in meinem Leben. Wir haben vor kurzem gerade im Leitungsteam haben wir gesagt, lass uns unser Schild mal vergrößern. Lass uns einander erzählen, was hat Gott getan. Vielleicht sind es 5 Jahre her, spielt keine Rolle, nimm die Storys wieder hervor. Die Bibel sagt uns Eltern, wir sollen unseren Kindern erzählen, was Gott getan hat in unserem Leben. Ich habe vor kurzem mal Amel erzählt, was Gott für ein Wunder getan hat bei der Geburt bei Melin. So schnell ist es vergessen und du denkst, ja, es ist ja. Ja, Amel war irgendwie noch nicht mal 3. Und ich habe es ihr erzählt, damit ihr Schild des Glaubens größer wird. Wir brauchen das. Worship und einander erzählen, was Gott tut. David war durch und durch ein Worshipper. Der David aus dem Alten Testament. Vielleicht kennt ihr ihn. Mir ist eine Geschichte bewusst geworden, zum ersten Mal. Als David den Goliath besiegte, war das Volk Israel auf dem Kriegsfeld. Und es hat dort gezeltet, gekämpft. Und über Tage haben die Philister Lügen in ihr Leben hineingesprochen. Lügen in ihr Leben hineingesprochen. Und das Volk Israel hat gesagt, hier ist ein guter Ort zum Sein. Und uns von dem bestürmen lassen. Dann kam dieser junge Bursche, mit 18 Jahren war er, glaube ich, noch jünger. Ein junger Bursche. Er war der Einzige, der nicht dort gezeltet hat. Und er kam und als das erste Mal dieser Philister das Maul aufmachte, sagte er, das ist eine Lüge. Was dieser sagt, verspottet unser Gott. David kam mit einem riesen Glaubensschild und mit einem Schwert, das geschliffen war, größer als das vom Volk Israel. Und er kam und er vernichtete mit einem Kieselstein, was sein ganzes Volk mehrere Tage verspottet und sie klein werden hat lassen. Wo ist dein David in deinem Leben? Wir sind berufen zur Gemeinschaft. Und wir können in Dingen drinstecken, über Tage, über Wochen. Und das hat im Fall nichts mit deinem Glaubenslevel zu tun. Du wirst immer wieder in Situationen hineinkommen, wo du irgendwo zeltest, wo du nicht berufen bist dazu. Wo ist dein David? Oder wo bist du ein David? Oder wo lassen wir Davids zu in unserem Leben? Kirche ist nicht dazu da, uns ein gutes Gefühl zu geben, sondern einander durchzutragen. Und wo hast du Leute, die in dein Leben hineinsprechen dürfen, wo Lügen, wo du begonnen hast zu glauben, sie ansprechen dürfen, in Liebe. Alles, was nicht aus Liebe geschieht, ist für nichts, dann schweig besser. Aber wir brauchen solche Davids in unserem Leben. In meinem Leben auch. Ich bin manchmal so schnell an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, mein Leben macht keinen Sinn und es kommt nie mehr gut und bla 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 bla. Gerade diese Woche hatte ich eine Herausforderung, es war so krass und ich dachte, ich sah mich schon in Bildern, die willst du gar nicht wissen. Meine Frau kam und sagt, und du lässt den Kopf nicht hangen, lass dich nicht entmutigen. Und es ist genau das, was ich gebraucht habe. Und sie hat mir zugesprochen und Gott ist mit dir und Gott ist treu. Wo haben wir das noch? Wir sind so gut, im einander Selbstmitleid zusprechen. Aber ich habe vor kurzem gehört, Selbstmitleid ist Weinen an der Schulter vom Teufel. Und bei seinen Eigenschaften möchte ich definitiv nicht landen. Und ich sage das nicht zum Sagen, du musst anders leben. Ich sage das zum uns wachrütteln. Wenn wir durchbrechen wollen durch Herausforderungen, durch Situationen, durch Missstände in unserem Leben, dann müssen wir uns zurückbesinnen, was Gott in unser Leben hineingesprochen hat. Und dann müssen wir zulassen, dass Leute uns hinausreißen können und sagen, ja, es ist nicht okay und es ist nicht cool, was passiert ist. Aber es ist ein Gott, der ist treu auf alle Ewigkeit. Und sein Wort ist unveränderbar. Ist das nicht etwas Schönes? Sich auf einen Gott zu beruhen, wo du weißt, sein Wort ist unveränderbar. da kann noch so mancher clevere und studierte Theologe kommen. Sein Wort ist unveränderbar und er ist treu seinem Wort gegenüber. Und wenn er sagt, er steht zu dir, dann steht er zu dir. Es mag sein, dass du es nicht fühlst heute Morgen oder morgen, aber sein Wort ist wahr und Gott ist kein Lügner. Und wir brauchen einander, dass wir wieder herausgerissen werden und sagen, stimmt, ich stehe wieder auf. Und das ist dann kein Kampf, weißt du? Wir haben dann das Gefühl, oh ja, jetzt muss ich wieder, jetzt nehme ich wieder die Bibel vor, du, jetzt. Dann müssen wir auch wieder schleifen, das Schwert. Es ist ein Akt der Demut. Und sagen, Vater, es tut mir leid, dass ich mich selber versorgen wollte. Wir haben das Gefühl, es ist ein Akt, wo wir krampfhaft, nein, wir haben einen Gott, der sagt, demütige mich unter die mächtige Hand Gottes. Wir müssen uns demütigen. Das ist unser erster Schritt, wo wir sagen, es tut uns leid, dass ich selber versucht habe, meine finanziellen Nöten zu überwinden, meine Krankheit zu überwinden, meine Depression zu überwinden, meine Ehe selber zu retten. Ich bin da und demütige dich und sage, Jesus, ich brauche dich. Meine Frau hat das vor kurzem erlebt. Sie war in einer Situation drin, wo sie so gefangen war. Wo sie so gefangen war. Und wir haben darüber diskutiert. Weißt du, wir zwei, wir sind im Fall gut im Diskutieren. Und unser Schwert ist oft sehr scharf. Aber leider sehr oft zu viel auf der Verstandesebene. Und wir haben diskutiert, was die Wahrheit ist. Und haben wir gesagt, du musst an der Wahrheit festhalten. Und das ist wahr. Aber es hat nichts geändert. Bis sie eines Morgens beim Kaffee Jesus gesagt hat, Jesus, ich komme nicht weiter in dieser Situation. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Du musst mir offenbaren, was meine Gefangenschaft ist. In dem Moment hat der Heilige Geist ihr offenbart, dass sie ein Geist der Religiosität in ihrem Leben am Wirken ist. Sie hat ein Gebet gesprochen und das Thema wäre erledigt. Aber der Start war Demütigung. Und nicht selber zu versorgen, nicht selber zu wurzeln, nicht selber zu machen, sondern sagen, Heiliger Geist, ich bin am Anschlag. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist mit deiner Herausforderung, wo du merkst, ich komme einfach nicht weiter, dann lass heute Morgen bitte für dich beten. Und sage, ich demütige mich. Und ich stelle mich unter die mächtige Hand Gottes. Damit Gott eingreifen kann. Weil Gott sagt in seinem Wort, den Stolzen widersetze ich mich. Und wir wollen nicht Leute sein, die den Teufel und Gott gegen uns haben, sondern wir wollen Menschen sein, die Gott an unserer Seite haben. Aber es braucht als allererstes Demut und sagen, ich komme nicht mehr weiter. Und ich möchte zum Schluss einfach beten. Steht doch auf. Und lass uns einen Moment der Ruhe machen. Sarah spielt wunderschön, aber sie kann auch kurz eine Pause machen. Heiliger Geist, sprich du einfach. Wir lassen alles los, was wir gehört haben. All das, was drücken will, wo Anklage kommt, das binde ich einfach in deinem Namen, Jesus. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns jetzt zu uns sprichst und uns offenbarst, was du tun willst in unserem Leben. Wir sind deine Kinder. Und du bist der, der mit uns zum Ziel kommt. Und ich danke dir, dass du jetzt sprichst, Heiliger Geist. Dass du uns etwas aufs Herz gibst, was du für uns vorbereitet hast. Weil wir Kinder sind, die in vorbereiteten Werken sind. Danke, Heiliger Geist, dass du wirkst, dass du mitten unter uns bist und dass wir dir blind vertrauen dürfen. Und ich danke dir, dass du gesprochen hast und dass wir das ernst nehmen dürfen, aber dass du auch der bist, der uns den Willen schenkt, aber auch die Kraft zu vollbringen, was du uns aufgetragen hast. Ich danke dir dafür. Amen. Und wir werden jetzt dann gleich in eine Worship-Zeit hineingehen. Und ich möchte dich einladen. Sarah hat das mega im Griff. Wunderbar. Ich liebe unsere Kirche und unser Team. Wenn du merkst, ey, da brennt mein Herz für Gebet, dann komm nach hinten. Wir haben Leute bereit, die dir helfen, vor den Thron zu kommen. Wir fühlen nicht, wir diskutieren nicht lange mit dir, sondern wir fühlen uns vor dich, vor Jesus. Und Jesus wird zu dir sprechen, weil du bist nicht abhängig von uns Menschen. Du bist abhängig von ihm. Und wir fühlen dich in die Gegenwart Gottes. Also wenn du merkst, hey, da ist was, was ich von den Thron bringen möchte heute Morgen, dann komm. Und die Leute werden dich im Gebet dorthin bringen. Ich hatte noch zwei Eindrücke. Das erste ist, ich hatte den Eindruck, es ist jemand mit dem Namen Dominik da. Stimmt das? Ist jemand mit dem Namen Dominik da? Vielleicht auch online. Und du hast Schmerzen am Fuß. Und Gott möchte das heilen. Ich hatte auch den Eindruck, es ist eine Person mit dem Namen Fabienne da. Ist jemand da mit dem Namen Fabienne? Nicht? Vielleicht online. Und du hast Schmerzen an den Schultern. Und Gott möchte das heute heilen. Und wenn dies das betrifft, vielleicht auch, wenn du den Mut nicht gehabt hast, dann komm doch anschließend nach hinten. Und wenn du online bist, dann will ich jetzt gerade für dich beten. Ich danke dir, Jesus, für diese zwei Personen. Ich danke dir, dass du am Kreuz alle Krankheit und allen Schmerz getragen hast. Und ich spreche einen gesunden Fuß hinein im Namen Jesus. Und ich spreche eine gesunde Schulter hinein im Namen Jesus. Weil du den Tod überwunden hast, weil du Krankheit überwunden hast und weil du alles für nichtig erklärt hast, was destruktiv und abscheulich ist. Amen.